Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Heute von der Buchmesse in Frankfurt und zu Gast ist ein Mann, dem eigentlich immer wild die Haare zu Berge stehen, nämlich der Kabarettist Urban Priol. Erstmal herzlich willkommen hier bei uns, Herr Priol.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo.
Ja, ich muss gestehen, ich habe mich immer gefragt vor dieser Sendung, wie die wohl aussehen werden, die Haare. Ob sie auch, wenn sie nicht im Fernsehen sind, abstehen wie also so von elektrisch aufgeladen. Aber das tun sie nicht.
Nee, sie lassen sich insgesamt etwas schwer bändigen. Also von daher habe ich aus der Not eine Tugend gemacht. Also die Idee mit den Haaren entstand Anfang der 90er. Da haben wir so eine große Revue gespielt. Einmal zu 100 Jahren DGB und einmal zu 100 Jahren IG Metall. Und ich musste so einen durchgeknallten Moderator spielen. Es spielte alles hinter der Bühne. Und ich musste dann einen gelackten Gewerkschaftsfunktionär spielen. Und hatte dann, damals gab es so dieses Brisk, das man sich in die Haare geschmiert hat.
Ja.
Dass es ganz glatt anlag. Und ich musste dann innerhalb von einer Minute wieder umswitchen auf den durchgeknallten Moderator. Dann hatten wir hinter der Bühne so einen Rundlauf. Habe ich gesagt, legt mir ein Handtuch hin, ich mache irgendwas damit. Und dann war natürlich durch das Gel, dann stand es ab wie so Igelstacheln. Und da habe ich gesagt, ach, eigentlich für die Bühne auch keine schlechte Idee, da musst du vorher nicht überlegen, wie machst du es, wie legst du sie, sondern seitdem war es dann so. Und ist auch das Bild für, dass mir wirklich bei manchen Sachen die Haare zu Berge stehen täglich und auch so ein bisschen für das Zerrissene, das uns allen inne wohnt.
Ja, ich kann zumindest auch berichten jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, dass die Haare jetzt auch nicht ganz ordentlich frisiert
natürlich
sind.
Nicht.
So vollkommen verwuschelt sind sie schon.
Ja.
Und wie kriegt man das hin, dieses Igel-Dingens dann nur durch
Ganz Gel? Einfach. Es ist brauchst du nicht mal Gel, Frottee-Handtuch, statische Aufladung, hochziehen, Haarspray, fertig. Sache von ein paar Sekunden.
Okay.
Solange es noch geht.
Also, Frisurratschläge von Urban Priol. Ja. Deutschlandfunk Kultur kommt heute von der Buchmesse in Frankfurt mit dem Kabarettisten Urban Priol. Und er hat gerade ein Buch veröffentlicht. Was reg ich mich auf? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Herr Priol, warum? Erste Frage, warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Naja, wir hatten in Corona ja viel Zeit, während der Covid-Monate und Jahre.
Aber da haben Sie es doch gar nicht geschrieben.
Nein, da habe ich es gesammelt. Man muss ja erstmal, ich habe mich dann durch 40 Jahre Bühnentexte gewühlt und habe gesagt, da ist ja einiges da, was man vielleicht doch mal so ein bisschen auch autobiografisch in Buchform bringen könnte. Dann war die Idee geboren und dann ging so allmählich die Arbeit dran los. Und dann haben wir lange überlegt mit dem Titel, was rege ich mich auf? Also weil Fragezeichen und Ausrufezeichen. Auf der einen Seite sagt man ja auch mal gern, ach komm, was soll's, was rege ich mich auf? Und dann wieder natürlich das Gegenteil sagen, was rege ich mich auf?
Ja, aber warum haben Sie es nun geschrieben? Nur weil Sie Zeit hatten?
Nee, weil es war eine schöne Auseinandersetzung auch mit meiner Vergangenheit und mit all den Bühnenjahren und wie sich alles so entwickelt hat. Also ich habe da auch viel schon Vergessenes wieder entdeckt und es hat mir einen richtigen Spaß gemacht.
Ja, also man könnte so sagen, es ist so der Lebenslauf von Kabarettisten Urban Priol und der Bundesrepublik Deutschland zur selben Zeit.
Ja, weil ich sage mal, man kann das Private und das Politische eigentlich nicht so voneinander trennen. Mal ist es Private politisch, mal ist es Politische privat und so ist dann die Mischung entstanden.
Mhm. Fangen wir mal auch an, wie im Buch, nämlich so an den Anfängen. Also Urban Priol wurde 1961 geboren und ist aufgewachsen in Obernburg am Main. Das liegt in Unterfranken und es klingt sehr klein.
Es ist sehr klein. Ich war dann auch mit vielen immer im Clinch, weil alle so stolz waren, dass sie seit 1313 Stadtrechte haben. Dann habe ich gesagt, was nutzen euch jetzt Stadtrechte in diesem Kaff, wenn ihr nichts für die Jugend habt? Es gab keinen Jugendclub, es gab gar nichts eigentlich. Also für uns war 18 Kilometer weg Aschaffenburg schon immer die große, weite Welt. Und da ging ich dann auch aufs Gymnasium und von daher wurde eigentlich ab der 5. Klasse bei Aschaffenburg durch die ganzen Freunde natürlich auch, war das schon so meine eigentliche Heimat und da lebe ich jetzt ja auch.
Ja, und da dann immer mit dem Bus aus Obernburg.
Nein, es gab sogar einen Zug. Also ich habe noch die letzten Dampflokfahrten erlebt, auch die letzte Dampflokfahrt, die war dann richtig schön geschmückt. Es gab also Abschied nehmen von der Dampflok. Das war, da haben wir gesagt, jetzt geht's in die Moderne. Dann kamen die Dieselloks.
Apropos Schule. Es gibt ja so eine Faustregel, ne? Wer als erwachsener Kabarettist wird, war meistens vorher in der Schule der Klassenclown. Gilt das für Sie auch?
Das gilt für mich absolut. Also ich war in Sport immer sauschlecht Also ich mochte Sport eigentlich nie. Heute ist es anders. Heute bewege ich mich gern viel und mache auch verschiedene Sportarten. Aber in der Schule war es für mich ein Horror. Und nun musstest du ja irgendwann so, wenn du ein bisschen älter wurdest, irgendwie, hast du gesagt, wie beeindrucke ich denn jetzt? Also mit was falle ich denn auf, wenn ich in Sport schlecht bin und die Cracks natürlich da immer abgeräumt hatten? Und dann wurde ich irgendwann der Klassenclown. Ich konnte die Lehrer ganz gut parodieren, was ich dann natürlich sehr leidenschaftlich auch gemacht habe.
In kam das, deren Anwesenheit?
Ja, manchmal auch. Ist mir bei der Biologielehre nicht so gut bekommen, weil die wollte mich dann irgendwie doch mit aller Macht durchs Abi, aber ich habe es auch geschafft.
Durchs Abi?
Das schmeißen, ja.
Rauschmeißen. Rausschmeißen.
Immer so, damals hatten wir schon das Punktesystem. Und dann landete ich bei 4 Punkten. Und nicht bei den erforderlichen 5. Und dann war die mündliche Nachprüfung und da ging es dann.
Und in Sport?
In Sport war ich, also es war wirklich, einmal stand dann im Zeugnis nur, hat teilgenommen. Also da waren wahrscheinlich, also es war den Lehrern zu peinlich, mir dann auch eine Note geben zu müssen.
Okay, und dieses Klassenclown-Wesen, das führte dazu zumindest, dass Sie bei den Schülerinnen und Schülern beliebt waren?
Ja, also ich war immer der Unterhalter, ich war immer der Entertainer. 8. Klasse, Skiurlaub, abends, bunter Abend, habe ich gemacht und so, also es wurde viel gelacht.
Ja. Okay, und dann nach dem Abitur sind Sie dann doch aber erstmal brav zum Bund gegangen, wie man damals gesagt hat, also zur Bundeswehr, haben es da aber nicht sehr lange ausgehalten.
Nein, weil es waren ja wieder die Obrigkeiten und ich konnte mir diese ganzen Bezeichnungen nie merken. Ich wusste immer, die haben irgendwas da oben an den
Oberfeldwebel.
Ja, Oberfeldwebel, Hauptfeldwebel, irgendwas, ja, hatte ein bisschen mehr drauf als ich scheinbar. Und dann nach der Grundausbildung, da hast du ja nicht viel Zeit gehabt zum Nachdenken, ging es dann in die Stammeinheit und da war ich Truppenarztschreiber und dann saß ich da und habe gesagt, was machst du eigentlich hier? Und dann habe ich gesagt, nö, ist vielleicht doch nicht so toll. Dann kam natürlich die Aufrüstung, dann kam Reagan, dann kam die in Amerika der Konflikt immer mehr, also der Kalte Krieg eskalierte ja noch ein bisschen weiter. Und da habe ich gesagt, ich muss hier weg. Es hat keinen Sinn, ich muss verschwinden. Und das ist mir dann zum Glück auch gelungen.
Das ging dann nachträglich verweigern.
Ja, es war sogar der große Vorteil, dass du bei der Bundeswehr konntest du ja Einblick nehmen in die zivilen Dienstvorschriften, die ZDVs. Das hattest du vorher als normaler, in Anführungszeichen, Kriegsdienstverweigerer nicht. Und so konnte ich dann bei der Gewissensprüfung, mein Gott, was es damals alles gab, konnte ich dann natürlich immer kontern und sagen, ja, Moment mal, Sie sagen, ich bin nur Sanitätssoldat, also es wäre eigentlich was Friedliches, aber laut zentraler Dienstvorschrift so und so ist der Sanitätssoldat verpflichtet, im Gefecht erstmal die leicht Verwundeten wieder gefechtsfähig zu machen und die schwer Verwundeten erstmal liegen zu lassen. Das heißt, es widerspricht ja jedem hippokratischen Eid.
Oh.
Dann habe ich gesagt, Sie können, stellen Sie sich mal vor, Ihr Sohn und ein Freund von Ihrem Sohn, die müssen in Ihre Kombiniersanitätszelle, da müssen Sie sagen, ja Junge, tut mir leid, ich muss erstmal deinen Kumpel wieder gefechtsfähig flicken, bevor du dran bist. Ich hoffe, du hältst so lange noch durch. Und da war einer dann wirklich ein wackerer alter Gewerkschafter, dem standen dann sogar die Tränen in den Augen. Den anderen 4 natürlich nicht.
Okay, also das, wie soll ich sagen, schauspielerische Talent war auf jeden Fall auch schon ausgeprägt als dann ja. Bundeswehrsoldat und dann als Zivi. Und trotzdem ging es dann erstmal noch, wie soll ich sagen, ein bisschen brav weiter, nämlich mit einem Studium auf Lehramt, Englisch und Geschichte. Wollten Sie wirklich Lehrer werden?
Naja, mein Vater war Lehrer und ich habe erstmal gedacht, okay, ich hatte erst ein Semester Geografie studiert. Da wusste ich, das ist nicht so das für dich. Und dann habe ich gesagt, mach das, was dir am meisten gefällt. Und mich haben Sprachen schon immer fasziniert. Dann habe ich gesagt, okay, nehmen wir Englisch und dann Geschichte, also in der Schule nicht unbedingt, aber dann danach. Also mein ehemaliger Geschichtslehrer, als ich dann zum Praktikum kam, war höchst entsetzt, dass ich Geschichte studiere und habe dann noch 4 Semester Russisch noch dazu studiert und das war toll. Und dann kam das Engagement in der English Drama Group, also wo wir Auftritte hatten, wo wir jedes Semester die Klassiker, die Englischen rauf und runter inszeniert hatten. Und dann wusste ich schon, ist das Interesse ist eigentlich da, liegt eher da und ob du jetzt dann im Lehrberuf enden wir es, sei mal dahingestellt. Ich habe am Wochenende auch immer, bin ich immer Taxi gefahren, um mein Studium zu finanzieren und habe mich immer schon in den Vorlesungen am Freitag wahnsinnig auf die Nachtschichten im Taxi gefreut. Da wusste ich, du wirst vielleicht nicht im akademischen Bereich enden.
Aber es gab ja offenbar den entscheidenden Bühnenauftritt nicht mit dieser English Drama Group, sondern als Kabarettist, da waren Sie noch Zivildienstleistender, 5 Minuten, die das Leben von Urban Priol veränderten. Was war das für ein Auftritt?
Na, ich hatte meinen Zivildienst gemacht beim Malteser Hilfsdienst, war also Rettungswagenfahrer, also Rettungsassistent, sagt man heute. Und natürlich auch da in den Pausen zwischen den Einsätzen habe ich dann in der Wache auch immer alle unterhalten. Und einer, der fest dort angestellt war, war Rettungssanitäter, der Klaus Stab. Der hatte mit zwei anderen zusammen, also er war, hat Musik gemacht, er war Liedermacher und dann auch noch beide, Norbert Meithoff und Reinhard Pacesny noch dazu. Und die haben dann gesagt, wir haben jetzt einen Abend in der Jungen Bühne zu dritt, mach doch mal 5 Minuten auch mit. So Parodien und irgendwas. Hab ich gesagt, okay, fange ich mal an. Und vorher halt Blut und Wasser geschwitzt. Hab gesagt, oh Gott, geht es gut? Wie kommst du aus der Nummer wieder raus? Und dann das erste Mal auf der Bühne und es war gleich ein tolles Gefühl. Hab gesagt, das könnte etwas sein, wo du dran bleibst.
Und Sie haben dann ja tatsächlich sogar Ihr Lehramtsstudium abgebrochen, kurz vor Schluss, um eine Kabarettgruppe zu gründen. Haben Sie das eigentlich jemals bereut?
Nein, keine einzige Sekunde. Ich kann mich noch genau erinnern, wir hatten eine Vorlesung. Im Hörsaal ging es um mittelalterliche Befestigungsanlagen. Und der Dozent unten hob also gewichtig an und sagte, nun passen Sie gut auf. Die Burgen auf dem Berg, das waren die Bergburgen. Und die Burgen im Tal, das waren die Talburgen. Und um mich rum schrieb alles dienstbeflissen mit. Und ich habe gesagt, in was für einem Kindergarten bist du da gelandet? Da habe ich in der Vorlesung meine Sachen gepackt, bin die Treppe hoch, raus aus dem Hörsaal und habe ihn auch nie wieder betreten von da an. Und nicht bereut.
Der Kabarettist Urban Priol, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur von der Buchmesse in Frankfurt, ist ja berühmt für seine Parodien. Er hat in seiner Laufbahn viele, viele Politiker imitiert. Herr Priol, gibt es irgendeinen, den Sie besonders gerne nachgemacht haben?
Also als ich noch nicht auf der Bühne war, war ich auch schon, ich gesagt, mich haben damals die Notizen aus der Provinz von Dieter Hildebrand sehr beeindruckt. Im ZDF, so wurde ich an das ganze Medium eigentlich rangeführt. Fand immer toll, frech und aufsässig, so, das ist was, was dir gut gefällt. Und damals hatten wir noch Krache, da war Wehner war noch da, halt mal den Mund. Dann kam natürlich der große Herr Speyer, Franz Josef Strauß, Willy Brandt war auch noch da. Also da gab's schon einige, die wirklich großes, saftiges Potenzial hatten. Und dann, ja, dann war der Nächste, war dann der Dicke. Und Norbert Blüm natürlich auch, das ist alles sicher. Und am Anfang habe ich wirklich viel, ich habe so 5-6 Minuten Nummern immer gemacht mit einer Figur aus der Politik. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, komm, du musst ja irgendwann auch du selber sein auf der Bühne. Gib ihnen den Stellenwert, den man ihnen beimessen sollte. Und seitdem sind es immer noch 1-2 Sätze aus dem Privaten raus in die Rolle rein, gleich wieder weg. Man sollte ihnen auch nicht zu viel der Aufmerksamkeit gönnen.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich immer sehr für Sprachen interessiert haben. Sie sprechen ja auch fließend mehrere Dialekte.
Ja, das geht. Also es ist oft so, ich nerv da auch meine Tourleitung oft, wenn wir in einem anderen Bundesland sind, dass ich dann während der Tour dann meistens im Dialekt des Bundeslandes rede. Und sie sagt dann immer nur, kannst du auch mal normal sein wieder? Kannst du mal wieder so babbeln, wie mir babbeln? Sag ich, ja, gut.
Gibt es denn auch welche, die Ihnen so widerstehen, wo Sie nicht so rankommen?
Also ich versuche eigentlich immer mal, alle irgendwo auf die Reihe zu kriegen. Nur man merkt es relativ schnell. Also man sollte sich nicht zu einem Dialekt zwingen, der einem nicht sofort zufällt, weil dann wird es peinlich.
Ja.
Also wenn man dann spürt, er will krampfhaften Dialekt nachmachen, das muss einfach, man muss sofort das Gefühl und den Zugang dazu haben. Und gleich auf Holz, zum Glück ist mir das eigentlich recht oft auch gelungen.
Wer politisches Kabarett macht wie Sie, der muss ja auch ein Polit-Junkie sein, selbst sich unheimlich für Politik interessieren, immer auf dem neuesten Stand sein, zu allem eine Meinung haben, sich aufregen oder eben auch nicht. Hat es Sie eigentlich nie gereizt, da mal selbst mitzumischen und zu sagen, oh nee, also jetzt mache ich das mal selbst besser hier?
Nee, eigentlich nicht. Also es hat mir schon immer die Rolle des Hofnarren, lag mir schon immer sehr, also die Politik von außen zu kommentieren, auch frech von außen kommentieren zu dürfen, was jetzt im Politbetrieb selbst, glaube ich, nicht so möglich wäre. Ich habe mich, also mich hat immer eher befremdet, wenn nach der Vorstellung, und das hat in den letzten Jahren wirklich zugenommen, dass Leute dann immer an den Stand kamen und gesagt haben, das ist, Sie sagen, das ist so schön, das ist, Sie müssen, also Leute wie Sie, Sie müssen in die Politik. Sag ich, um Gottes Willen, wenn jetzt, also die Leute schon glauben, dass Satiriker, Kabarettisten, Komiker vielleicht die bessere Politik machen, dann zeigt es ja auch wieder, also wie der Stellenwert der Politik eigentlich auch gesunken ist in den letzten Jahren.
Naja, ich meine, als Politikerin würde ich Ihnen wahrscheinlich vorhalten, meckern ist leichter als machen.
Ja sicher, deshalb meckere ich auch lieber als zu machen, aber ich denke mal, ich kann das, was mich aufregt, wo ich denke, es ist doch eigentlich, liegt es doch auf der Hand, was geschehen müsste. Und steht der Tropfen, höhlt den Stein. Also ein bisschen was bleibt hängen und das reicht mir eigentlich auch.
Okay. Kommen wir noch mal ein bisschen zurück an eine, glaube ich, nicht unwichtige Station in Ihrer Biografie. Sie haben in Ihrer Kindheitsstadt in Obernburg am Main 1988 die künstlerische Leitung der Kochsmühle übernommen. Also das war eine alte, leerstehende Mühle. Ja. Daraus ist dann eine Kleinkunstbühne geworden. Sie, der künstlerische Leiter, habe ich mich natürlich sofort gefragt, okay, Kabarett und Management, passt das zusammen?
Ich habe dann recht schnell gemerkt, dass es nicht so zusammenpasst. Und zum Glück hat dann der Verein, der die Bühne mitgegründet hat, auch das Management übernommen. Am Anfang war meine Mutter noch, die hat den Anrufbeantworter immer abgehört, hat die Kartenvorbestellung aufgeschrieben. Und ich wusste schon, wenn ich rausgehe auf die Bühne, ich kann dann nicht gleichzeitig auch noch das Kulturmanagement betreiben.
Sie sind ja in Bayern aufgewachsen, Sie leben weiterhin in Bayern. Das heißt, Ihre, wie soll ich mal sagen, politische Gegnerschaft zur CSU und zur CDU ist ja jetzt kein Geheimnis. Sie sind eigentlich immer in der politischen Mehrheit. Und im Zusammenhang mit dieser Kochsmühle schildern Sie in Ihrem Buch, dass Sie deswegen das bekommen haben, weil Ihr Cousin, der für die CSU im Stadtrat saß, sich für Sie eingesetzt hat. Da habe ich gedacht, der arme Mann ist ja jetzt auch noch in seiner eigenen Familie in der Minderheit.
Nein, nein, er hat schnell erkannt, was man aus dem Gebäude machen kann und hat sich dann trotz CSU-Mitgliedschaft eingebracht. Es gibt ja bei der CSU auch ein paar, also wenige, also kaum, also Spurenelemente von Vernunft, sagen wir es mal so.
Also Ihren Cousin.
Mein Cousin, ja. Und zwei, drei andere sind mir im Lauf in meiner Karriere doch auch über den Weg gelaufen, wo ich sagen konnte, okay, du bist eigentlich gar nicht so verkehrt. Es war für mich, ich darf seit 1980 wählen, für mich in Bayern war es furchtbar, weil seit 1980 bin ich dort nur bei den Verlierern. Und Dieter Hildebrand hat das mal so schön erklärt, warum also diese schwarze Übermacht. Der hat mal gesagt, es hängt mit der Physik zusammen, weil die Schnur in der Wahlkabine, an der der Bleistift hängt, ist einfach zu kurz. Also du kommst nur auf die Obe und da stand halt immer nur die CSU. Der Tisch war festgeschraubt am Boden, man konnte ihn nicht verrücken. Also so ist es wahrscheinlich mal, dass es der CSU auch gelungen ist, zu sagen, die Flüsse, die Seen, die Berge, die saftigen Weiden ist im Grunde genommen alles CSU. Und es gibt doch noch sehr viele Leute, die das glauben.
Ja, Sie könnten ja wegziehen.
Ja, für uns war immer so, für uns war immer sehr beruhigend, also Hessen vor der Haustür zu haben. Da wussten wir, okay, also da ging ja auch Joschka Fischer, Turnschuhminister, sag ich, komm, wenn es in Bayern ganz schief geht, können wir nach Hessen. Dann kam Roland Koch, das war dann auch schon wieder eine kleine Eintrübung.
Ja, gehen wir mal zurück in Ihr Leben, Herr Priol. Gab auch ein wichtiges Ereignis, als Sie in die Münchner Lach und Schieß eingeladen worden sind, Ende der 80er Jahre. Und daraufhin hat Sie dann eben der große Dieter Hildebrand in seine Sendung, dann hieß die schon Scheibenwischer, ja, eingeladen. Das war doch sicher ein Ritterschlag, oder?
Ja, war erstmal Aufregung pur. Ich hatte um Gottes Willen, wie alt war ich da? 26, 27. Und du sollst dann in die Sendung kommen. Und dann hieß es in Berlin und da treffen wir uns alle. Ich bin schlotternd in das Hotel, weiß ich, und habe gesagt, wie wird er sein? Die Legende, na, damals ja schon. Und dann war das so herzlich, der Empfang. Und er hat sich seitdem auch immer wieder dafür interessiert, was mache ich, wo bin ich. Dann war er bei uns ja auch beim ZDF in der Anstalt dabei. Also es war wirklich sehr, sehr menschlich. Und was mich an ihm immer fasziniert hat, dass er stets neugierig war auf alles, was um ihn herum passiert, was wir machen, wie wir Dinge sehen. Und dann immer leidenschaftliche Diskussionen. Es war eine tolle Zeit.
Also er hat nicht gesagt, Gott, ihr Jungspunde, ihr wisst ja gar nicht, wie es richtig
nicht
geht.
Nein, gar nicht. Er hat immer gesagt, ich bin mal gespannt, was ihr zu sagen habt.
Ja, und dann im Jahr 2000 bekam Urban Priol den Deutschen Kleinkunstpreis. Das ist so einer der wichtigsten Kabarettpreise, glaube ich, den man überhaupt bekommen kann. Und das war ein entscheidender Einschnitt. Von da ab ging es steil bergauf bis zu einer eigenen Sendung im Fernsehen. Neues aus der Anstalt, so hieß die berühmte Sendung im ZDF, die Urban Priol in ganz Deutschland bekannt gemacht hat. Die lief von 2007 bis 2013. Vorher hatte Priol schon eine andere eigene Sendung auf Dreisat, Alles muss raus. Aber das war wirklich, glaube ich, der Gipfel der Bekanntheit. Und Herr Priol, man muss ja sagen, Fernsehen, das heißt, jetzt bist du wirklich berühmt, du wirst erkannt, auf der Straße angesprochen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, war vorher schon so, dass hier und da die Leute auch gesagt haben, ich kenne dich doch, du hast doch neulich da gespielt, ich kenne dich, ich habe dich in der Sendung mal gesehen. Es hat mir immer Freude. Also es macht mir auch heute immer noch Freude, wenn man angesprochen wird, man unterhält sich. Das ist toll. Ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, ach Gott, ist das anstrengend. Wenn ich dann einmal rausgehe, dann spreche ich mich gleich die Leute an. Aber wehe, es passiert denen dann, dass die Leute sie nicht ansprechen.
Ja.
Dann ist es ganz schlimm. Also wie man es hier sagt, ich babbel wirklich gern mit den Leuten. Ich habe auch nach den Vorstellungen nie ein Problem damit, draußen noch Autogramme zu geben. Und was mir sehr gut gefällt, ist, ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass die Diskussionsbereitschaft sehr gestiegen ist. Also wir unterhalten uns auch oft danach noch, die Leute, die sagen, wir bleiben noch ein bisschen, können wir noch ein bisschen reden. So wie früher, wenn wir im Kino waren, hat sich draußen nochmal die Bilder angeguckt von dem Film, in dem er gerade war. Und das freut mich sehr.
Ja, ich habe das ja hier auch gerade noch miterleben dürfen. Die paar Minuten hier vor unserem Auftritt auf der Bühne waren gleich alle möglichen Leute da. Hier ein Autogramm, da ein Foto und hier noch ein kleines Selfie. Aber gut, die Gespräche nach der Sendung mögen Sie. Aber wenn Sie sich so vorstellen, wenn Sie da vor der Kamera stehen, Millionen sehen Ihnen zu, da kann einem doch auch Angst und Bange werden, oder?
Nein, es blendet mal aus. Also wenn du eine Sendung hast mit Publikum, dann bist du weißt zwar, okay, da ist die Kamera 1, da ist die Kamera 2, da ist die 3, da ist das Rotlicht, aber du spielst im Prinzip für die Menschen draußen, ja, willst gar nicht wissen, wie viele das sind, bist aber erstmal spielst du fürs Publikum, das im Saal ist und das überträgt sich dann nach draußen. Also du blendest die Masse draußen, die jetzt zuschaut, eigentlich aus.
Bei Millionen Zuschauern gibt es natürlich immer welche, die was missverstehen, nicht wahr? Und ja, gab mal ein richtig fettes Missverständnis im Jahr 2010, was zu einem großen Ärger geführt hat. Anlass war, es war der Absturz der polnischen Regierungsmaschine bei Smolensk. Alle Insassen sind ums Leben gekommen, darunter auch der damalige Präsident Lech Kaczynski, und Urban Priol sprach darüber in seiner Sendung Neues aus der Anstalt. Was haben Sie gesagt?
Wir haben gesagt, weil es war vorher, ging es um den Vertrag von Lissabon bei der EU, und alle in der EU haben sich wahnsinnig über Kaczynski aufgeregt, also auch über seinen Zwillingsbruder, da, weil die so lange wach waren bei jedem und immer nur dagegen gehalten haben. Die hatten den Verdacht schon, dass sie auf der Toilette gewechselt haben. Der eine ist hin, der andere kam zurück, dass es noch frischer war. Und dann war hier eine Riesenaufregung. Und ich habe gesagt, also warum plötzlich diese Aufregung nach dem Absturz? Ich habe gesagt, für Kaczynski hat sich vorher in Europa eigentlich keine Sau interessiert. Und daraus wurde dann in der polnischen Ausgabe der Bild-Zeitung wurde dann die Schlagzeile deutscher Comedian bezeichnet, verstorbenen Präsidenten als Schwein. Und dann war es nach der Sendung war gar nichts, und die wurde dann auf Dreisat wiederholt am Sonntag, und ich war mit meiner Tochter in Berlin, die fuhr dann nach Hause, und die ruft mich dann an ganz am nächsten Morgen völlig aufgelöst: Papa, was ist denn da los, was hast du gemacht? Und unser Klassenkamerad der Tadeusz, der hat gesagt, du musst jetzt ins Gefängnis. Sag ich, wo muss ich hin, was ist los? Und dann rief mich meine Agentur und hat gesagt, was ist denn da los jetzt, du hast es doch am Dienstag schon gemacht, unser Server bricht zusammen, es ist alles, also. Und dann kamen also von allen Seiten kamen dann Drohmails, Hassmails. Also sofort abstechen, sofort Schwanz ab, alles, was man sich vorstellen konnte von der Seite. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss ein Interview geben. Es war dummerweise damals, als der Vulkan auf Island ausbrach, der Eyjafjallajökull.
Wow, sagen Sie nochmal.
Ja, Eyjafjallajökull. Und die Züge waren alle voll und ausgebucht, und ich musste den Leihwagen nehmen, um zurückzukommen. War dann der Letzte in Berlin, der noch da war. Und dann habe ich gesagt, ich halte dann unterwegs irgendwo und wir machen noch ein Interview-Statement. Da habe ich dann auch gemacht. Und dann hat sich Thomas Bello, der damalige Programmdirektor, musste sich zuschalten lassen in die Nachrichtensendung in Polen.
Ins polnische Fernsehen.
Und hat dann aber auch gesagt, ja, das ist eben die Freiheit der Satire und Freiheit der Kultur. Und dann kam ich nach Hause und da hatten wir Festnetzanschluss, der war für jeden einsehbar. Und dann hatte irgendjemand, fand ich dann schon wieder ganz witzig, nach den ganzen Drohungen, der hatte bei der Automobile.de hatte der verschiedene Marken eingestellt, also völlig abstrus, 2 Jahre alter Audi A6 für 2.400 Euro und dann irgendwie noch andere 6-Zylinder Mercedes für 3.000 Euro, und das Telefon stand nicht mehr still und alle wollten die Autos kaufen bei mir, und ich habe gesagt, ich habe überhaupt nichts eingegeben, habe dann dort angerufen, habe gesagt, können Sie es bitte wieder löschen? Ja, nee, das können wir nicht, müssten Sie nachweisen, dass Sie der sind. Wie? Habe gesagt, aber einer kann kommen und stellt es einfach ein und ich muss nachweisen, dass ich bin, weil ich es nicht eingestellt habe. Und dann haben wir also den Festnetzanschluss, war dann seitdem anonym, dann ging es ein bisschen ruhiger zu.
Da sieht man wieder, wie wichtig die Beherrschung von Fremdsprachen ist, ne?
Ja.
Das war ja eigentlich ein Übersetzungsfehler.
Es war ein Übersetzungsfehler,
der für diesen ganzen
Ärger beziehungsweise die Redewendung war eben dort nicht bekannt.
Okay, das war, glaube ich, der schlimmste Krach in Ihrer Karriere. Aber Kritik gibt es natürlich trotzdem immer wieder. Es gibt ja diesen Spruch, wer austeilt, muss auch einstecken können. Ja, können Sie einstecken?
Kann ich. Bin für jede Kritik offen. Wenn es also kann auch eine harte Kritik sein, ist alles gut. Nur im Zeitalter der neuen und der sozialen Medien muss man vieles dann doch ausblenden, weil einfach da nur, es heißt einfach nur, komm drauf und auf hier, gib ihm eins drüber und mach da nochmal. Und es ist auch sehr, also so dieser Geifer, der im Hass, im Netz einem oft entgegenschlägt, der überträgt sich dann auch in die analoge Welt von Neulchen. Aschaffenburg in Aschebecher mal im Zeitungskiosk, wo ich morgens immer die Zeitung hole. Und dann kommt ein Radler vorbei und sagt dann einfach, dich Priol, du linke Bazille, dich machen wir auch noch platt. Also die Hemmschwellen sind sehr gesunken in den letzten Jahren. Das liest man auch, wenn man in die normalen Leserforen geht, mache ich ja immer von Welt Online oder von Focus Online. Man muss ja öfters auch dahin gehen, wo es weh tut. Und was da teilweise an Hass abgesondert wird, ist wirklich erschreckend.
Diese Sendung Neues aus der Anstalt, die war ja die ganzen Jahre sehr erfolgreich, 2007 bis 2013, habe ich schon gesagt, und dann war Schluss. Und auch in Ihrem Buch, Sie nennen keinen Grund.
Nee, es gab auch keinen. Also ich hatte dann zusammen mit Dreisat die Zeit, es waren dann 11 Jahre Fernsehen live, also fast jeden Monat eine Live-Sendung, bedeutet, dass ungefähr ein Drittel des Monats also für die Sendung schon draufging. Mit Vorbereitung, mit allem, mit Anreise, mit Abreise, mit Generalprobe, mit dem, was dazugehört. Und ich habe auf der Bühne angefangen und die Bühne ist mein Dasein. Und habe ich gesagt, ich muss das irgendwo ein bisschen reduzieren, sonst kippt eins hinten rüber. Und wir haben gesagt, am Anfang war ja mit Georg Schramm und dann mit Frank Markus Barwasser, wir haben immer gesagt, wir wollen auf dem Höhepunkt aufhören. Wir wollen nicht so lange weitermachen, bis die Leute also sagen, jetzt langsam, aber auch langsam, sondern dass die Leute nur sagen, ist aber schade. Und das trägt sich bis heute. Also ich werde heute noch drauf angesprochen und es ist ein gutes Zeichen.
Ja, und die Bühne gibt's ja weiterhin. Sie betreiben den Hofgarten in Aschaffenburg seit 25 Jahren. Sehr erfolgreich. Also Urban Priol tritt weiterhin auf.
Selbstverständlich.
Ja, wer schon jemals einen Jahresrückblick verfasst hat, das kommt ja auch in journalistischen Kreisen vor. Die und der weiß, mit der Arbeit für den Jahresrückblick, der ja am Ende des Jahres läuft, sollte man tunlichst am Anfang des Jahres anfangen, weil man nämlich sonst am Ende heillosen Stress hat. Den hat man sowieso, aber dann ist es wirklich ganz schlimm. Und Sie, Herr Priol, Sie machen seit vielen Jahren Jahresrückblicke auf der Bühne, schon seit den 90er Jahren, im Fernsehen seit über 20 Jahren. Wir haben jetzt so Mitte, Ende Oktober. Wie ist da so der Arbeitsstand zurzeit?
Arbeitsstand ist gut. Also Arbeit für einen Jahresrückblick beginnt immer am 1. Januar. Also immer nach Silvester, vielleicht nicht schon morgens um 8, aber am Nachmittag dann. Und dann habe ich immer so eine kleine Kladde und dann schreibe ich jeden Tag auf, was fällt mir auf, was passiert gerade, was ist.
Jeden Tag. Und dann müssen Sie am Ende aber ganz schön rausschmeißen.
Natürlich, das ist wie, ich koche ja auch leidenschaftlich gerne. Also wenn du einen richtig schönen Fond machen willst, eine richtig schöne Soße, Grundsoße, dann musst du erstmal den Topf so voll machen und dann kontinuierlich einkochen und viel rühren, bis dann unten so ein schmackhafter Bodensatz übrig bleibt.
Das ist die beste Soße von allen. Ihr Jahresrückblick läuft auch im Fernsehen auf Dreisat und heißt Tilt. Also die Älteren unter uns kennen diesen Begriff noch vom Flippern, was man früher in den Kneipen gemacht hat. Wieso heißt der, wenn man zum Beispiel den Automaten angehoben hat, damit die Kugel...
Genau. Also to tilt kommt aus dem Englischen, bedeutet übersetzt zu Ende gehen, zur Neige gehen, was ja nun für das abgelaufene Jahr ganz gut passt. Und vom Flipperspielen her kennt man eben, wenn man zu heftig an was rüttelt, dann kommt gleich oben der Schriftzug Tilt und du kannst die Dinger nicht mehr bewegen. Und das ist eine ganz gute Kombination aus beiden.
Ach so, und deswegen.
So entstand es.
Ja. Und Sie sind auch auf Tournee mit dem Jahresrückblick, ne?
Ja, immer. Also Ende November sind immer so 3-4 Vorpremieren. Dann haben wir es mal festgeschrieben. Dann gucken wir noch, was können wir noch ändern. Und dann geht's von Dezember bis Ende Januar ist dann der Jahresrückblick auf Tour.
Und Sie haben noch ein anderes Programm, was heißt seit 2019 gleich, nämlich Alles im Fluss.
Ja.
Aber das Programm ist dann sicher nicht gleich.
Nein, es heißt Im Fluss und dann täglich Quellfrisch haben wir jetzt da drunter. Also es ist ein tägliches Update, das gemacht wird. Also ich fange immer, also wenn ich weiß, ich habe abends Vorstellungen, dann geht's morgen schon los. Ich sage, was könnte heute Abend Aktuelles rein und was muss dafür wieder raus? Und ich fange immer um 7 Uhr morgens an mit dem Morgenmagazin, um mein Adrenalin für den Tag ein bisschen in Wallung zu bringen. Das ist dann meistens auch schon 7:07 soweit. Dann gehe ich zu meinem Zeitungskiosk, dann mache ich erstmal ein bisschen analog und Print und dann surfe ich noch durch die Medien. Also ich habe schon so 5-6 Stunden dann immer hinter mir, bevor es dann abends auf die Bühne geht.
Sie sind ja ein richtiges Arbeitstier, Herr Priol. Das finde ich ganz erstaunlich, weil in Ihrem Buch führen Sie sich ein als einen großen Prokrastinierer, also der Meister der Aufschieberitis.
Ja, muss ich sein, weil sonst käme ich ja nicht mehr zu meiner täglichen Arbeit. Da muss ich vieles andere dann doch ein bisschen wegschieben.
Aber Sie sind schon sehr diszipliniert, oder?
Ja, musste in dem Job auch sein. Bin ich auch sehr gern.
Kurt Tucholsky hat ja bekanntermaßen mal gesagt, dass Satire alles darf. Aber man fragt sich ja, ob Satire auch alles will. Also wollen Sie, machen Sie Scherze über den Krieg gegen die Ukraine, über den Angriff der Hamas auf Israel?
Also darüber Scherze zu machen, ist eigentlich ein bisschen daneben. Man kann darüber Scherze machen, wie wird bei uns mit so etwas umgegangen. Und da ist ja oft vieles auch, was sehr behelfsmäßig rüberkommt. Aber es stimmt, Satire darf alles, man muss respektlos an sich rangehen. Das habe ich mir schon in der Zeit, als ich in England studiert habe, also den englischen Humor sehr angeeignet. Satire darf nur eins nicht und das ist nach unten treten.
Mhm. Und aber jetzt auch nicht über Kriege, über Leid.
Nein, das verbietet sich.
Scherze machen, ja. Sie machen ja nun bekanntlich seit 40 Jahren politisches Kabarett gegen CDU und CSU. Heißt das, dass wir Ihnen die jetzt regierende Ampel zu verdanken haben?
Also ich mache nicht Kabarett gegen CDU und CSU. Ich arbeite mich an den politischen Akteuren ab. Da das natürlich in der Natur der Sache liegt, dass bei zweimal 16 Jahren CDU-CSU geführten Regierungen da automatisch etwas mehr abfällt auf diese Gruppe, ist leicht nachvollziehbar. Und das wir auch die Ergebnisse von zweimal 16 Jahren langer Regierungszeit unter CDU-CSU-Führung jetzt ja wieder sehen, in der Hoffnung, dass viele sagen, okay, die anderen müssen es wieder ausbaden, war ein Betriebsunfall und dann kommen wir wieder und machen dann möglichst wieder 16 Jahre. Was ich immer versuche auf der Bühne zu sagen, bitte begrenzt es auf 2 Legislaturperioden, weil ansonsten ist einfach Stillstand und das haben wir unter diesen Regierungen festgestellt. Aber es gehören immer 2 dazu, es gehören die dazu, die sagen, macht euch keine Gedanken, mit uns bleibt ihr immer in der Gegenwart. Und dann die, die sich danach sehnen, dass sie sagen, alles darf passieren, nur nicht Veränderung in einer immer sich schneller verändernden Welt.
Aber Sie haben schon politische Präferenzen. Sie waren ja auch mal SPD-Mitglied.
Ja, das war die berühmte Aktion 2017. Tritt ein, sagt nein, um zu verhindern, dass die SPD nochmals in eine unsägliche große Koalition eintreten muss als Juniorpartner, wo sie dann noch weiter also minimiert wird im Dasein. Und das war eine kurze Episode.
Ihre Mitgliedschaft?
Ja.
Die war ja auch nicht erfolgreich, diese Aktion.
Die Aktion war nicht erfolgreich, aber es waren viele, die mitgemacht haben.
Ja, aber es hat die SPD auch nicht minimiert.
Nein, es hat die SPD nicht minimiert. Sie stellt jetzt ja den Kanzler, aber im Moment tut sie alles dafür, dass das passiert, was in der Großen Koalition vielleicht hätte passieren sollen.
Ja,
warten wir es ab.
So können sich die Verhältnisse ändern. Liefert Ihnen denn die aktuelle Ampelregierung genügend Stoff für Ihr Metier?
Ja, also besonders die kleinste Partei, die sich im Wesentlichen nicht groß geändert hat. Also die FDP ist ein steter Quell an Aufregerpotenzialen durch Dauerblockaden, durch alles, also mit Ideen zu kommen, die nun wirklich also schon sehr gestrig sind zum Teil. Sag ich mal, die Liberalen müssen aufpassen, wenn sie samstags bei Ikea einkaufen gehen, dass nicht irgendwann der Durchsager kommt, die kleine FDP möchte bitte aus den Pleistozän abgeholt werden. Also es ist eine sehr destruktive Politik, die die FDP an den Tag legt und das tut einer Fortschrittskoalition, wie es mal tituliert wurde, nicht gut.
Das war jetzt aber ganz ernsthaft, Herr Priol. Das
ja, kann ich auch, wenn es sein muss.
Da lacht er wieder. Urban Priol, heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Urban Priol hat in seiner 40-jährigen Kabarettlaufbahn sehr, sehr, sehr viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Also die wichtigsten, den Deutschen Kleinkunstpreis, habe ich vorhin kurz erwähnt, den Deutschen Fernsehpreis, den Salzburger Stier. Und jetzt höre ich mal auf. Ich will jetzt nur noch einen erwähnen, weil ich den so schön finde. Den hat Urban Priol im Jahr 2022 bekommen, nämlich den Sonderpreis Reif und Bekloppt des Prix Pantheon.
Ja, das hat mich sehr gefreut. Also, dass man sagt, es ist, Ehrenpreis hat immer sowas Komisches. Also denkst du, oh Gott, bist du jetzt wirklich schon so alt?
Es ist aber ein Ehrenpreis?
Es ist, ja, es ist, sag mal, für Senioren. Ne? Also für Seniorenkabarett.
Also fürs Lebenswerk.
Nein, Quatsch, nicht fürs Lebenswerk noch, aber einfach Reif und Bekloppt drückt es wirklich sehr gut aus. Und ich hoffe, dass es noch lange so bleibt. Sowohl also reif, aber vor allen Dingen auch bekloppt bleiben zu dürfen.
Was fühlen Sie sich denn mehr?
Beides eigentlich. Also, aber ich bin sehr gerne bekloppt.
Fühlen Sie sich denn auch reif inzwischen?
Ja, sagen wir mal, ja, wie ein guter Wein, der auch lange reifen muss, fühle ich mich in manchen Bereichen reif. Ja.
Okay, aber Lebenswerk, ich habe mich da nämlich auch ein bisschen erschrocken. Das ist so wie der Oscar fürs Lebenswerk,
ja,
wo man mal denkt, Gott, der arme Mann, der ist doch erst 60, der will doch noch weiter. Sie machen weiter.
Ich mache weiter, ja. Noch hält mich der Zorn frisch und jung.
Und reif und bekloppt. Urban Priol, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns.
Gern geschehen. Vielen Dank
für die Einladung. Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.